ARD Sounds.
BR 24. Das Aktuelle am Abend.
Im BR24-Studio Tillmann Seiler. Schönen guten Abend. Wir schauen in den kommenden 15 Minuten auf den Iran-Konflikt. Da haben ja heute Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden begonnen. In der Schweiz zwischen dem Mullah-Regime und den USA. Wir haben die Reformbaustelle Rente im Programm. Vorschläge einer Expertenkommission sind bekannt geworden, die auch schon diskutiert und kritisiert werden. Und dann fragen wir noch, warum Saudi-Arabien so viel Geld in den Fußball investiert. Soeben wurde ja das WM-Spiel Saudi-Arabien gegen Spanien angepfiffen. Erstmal aber zum Iran-Konflikt. Ein sogenanntes Rahmenabkommen gibt's ja schon zwischen den USA und dem Iran. Nun geht's darum, diesen Rahmen mit Inhalt zu füllen. In der Schweiz, in Luzern, haben hochrangige Verhandlungen darüber begonnen, zu einem echten Friedensvertrag zu kommen. Mit dabei auch die Vermittler Katar und Pakistan. Der Gastgeber Schweiz erklärte sinngemäß, allein schon das miteinander geredet wird, gebe doch Anlass zur Hoffnung. Zugeschaltet ist unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl. Guten Abend, Katrin.
Hallo, guten Abend.
US-Vizepräsident Vance hat ja von großen Fortschritten bereits an diesem ersten Tag gesprochen. Ist das ein gelungener Auftakt also heute?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also im Grunde muss man es ja schon als gelungen bezeichnen, dass diese Gespräche jetzt überhaupt tatsächlich stattfinden, nachdem sie ja schon für Freitag geplant waren und dann last minute wieder abgesagt worden sind. Jetzt ist es also soweit, also das eigentliche Gipfeltreffen zwischen den USA und dem Iran zusammen eben mit den beiden Vermittlerstaaten Pakistan und Katar. Das hat hier auf dem Birkenstock am Nachmittag so ungefähr um 15 Uhr angefangen, dauert noch an. Davor gab es kurze Eröffnungsstatements. Und zwar von allen Beteiligten außer dem Iran. Und ja, US-Vizepräsident J.D. Vance hat sich da in seiner kleinen Eröffnungsrede sehr vollmundig optimistisch gegeben. Tatsächlich hat von einem historischen Treffen gesprochen, war voller Lob auch für die Vermittler, vor allem Pakistan, besonders Premierminister Sherif neben ihm gestanden hat. Und ja, Vance sagte dann auch, es gehe jetzt eben darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen und dem iranischen Volk eine ausgestreckte Hand anzubieten.
Es ist ja aber trotz alledem kein unbelasteter Start dieser Gespräche. Iran hat ja die Straße von Hormus wieder für geschlossen erklärt, weil Israel sich nicht an die Waffenruhe halte und weiter die Hisbollah im Libanon beschieße. Also dieses ganze Thema Israel-Libanon, ist das der große Unsicherheitsfaktor bei diesen Verhandlungen?
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich jede Menge Stolpersteine oder Knackpunkte, aber ganz unmittelbar ist das natürlich die Lage im Libanon. Deshalb, wegen der israelischen Angriffe im Libanon, war ja am Freitag schon der Start der Gespräche erstmal geplatzt. Jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Die Drohungen aus Teheran dazu sind und waren jedenfalls eindeutig. Dazu gehört natürlich, dass die Revolutionsgarden da gestern die so wichtige Straße von Hormuz wieder für geschlossen erklärt haben, auch wenn offenbar doch ein paar Tanker durchkamen. Da gibt es ja widersprüchliche Berichte. Aber was klar ist, der Iran ist hier bei diesen Verhandlungen eindeutig in der Pole Position, muss man schon sagen, und dominiert eben das Geschehen. Schon allein eben, weil es ja erst losgehen konnte, als sich dann nach langem Hin und Her gestern die Delegation aus Teheran doch noch auf dem Weg gemacht hat in die Schweiz. Und US-Vizepräsident Vance hat ja mit seinem Abflug gewartet, bis die Iraner tatsächlich in der Schweiz gelandet waren.
Die USA und Iran haben ja unterschiedliche Interessen. Besteht denn trotzdem so einigermaßen Einigkeit darüber, was ein möglicher Friedensvertrag beinhalten soll?
Naja, es gibt ja jetzt eben diese Absichtserklärung, das sogenannte Memorandum of Understanding, das von beiden unterschrieben worden ist in der vergangenen Woche. Das beinhaltet 14 Punkte, die meisten noch sehr vage formuliert, über die jetzt in den kommenden 60 Tagen eben konkret verhandelt werden soll, beziehungsweise wie diese Punkte umgesetzt werden sollen. Und wie schwierig das wird, sehen wir ja. Also angefangen bei der Waffenruhe im Libanon, die schon in Punkt 1 gefordert wird und die sich jetzt eben als Druckmittel Nummer 1 des Iran erweist, bis hin zum alten Streit über das iranische Atomprogramm. Und eigentlich alle Expertinnen und Experten, die sich dazu in den vergangenen Tagen geäußert haben, halten das für komplett unrealistisch, dass ja, dass ja jetzt in 60 Tagen Verhandlungen was erreicht werden kann, eben allein schon beim schwierigen Streit ums iranische Atomprogramm. Wir müssen uns ja nur erinnern, bis zum letzten Atomabkommen, damals unter US-Präsident Obama 2015, da haben die Verhandlungen 2 Jahre gedauert. Also ich denke, heute könnte es vielleicht bestenfalls ja vielleicht eine gemeinsame Erklärung geben, in der dann vielleicht, aber ich spekuliere jetzt nur, so eine Art Roadmap für die kommenden Wochen vorgezeichnet wird. Also wenn dann ja in sogenannten technischen Gesprächen, wahrscheinlich in Arbeitsgruppen, über diese 14 Punkte des Rahmenabkommens konkret verhandelt wird. Aber wie gesagt, wir haben in den vergangenen Tagen ja gesehen, wie schnell sich die Lage ändern kann, sodass man im Grunde auf alles gefasst sein muss. Vielleicht ist das Glas tatsächlich halb voll und man kommt heute tatsächlich einen Schritt weiter.
Infos und Hintergründe aus der Schweiz, wo die USA und der Iran Friedensverhandlungen begonnen haben. Das Gespräch mit Katrin Hondl haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Nach Deutschland. Immer mehr ältere Menschen, die Rente beziehen, und immer weniger jüngere, die in die Kasse einzahlen. Der Reformbedarf bei der Altersversorgung ist schon lange gewaltig. Nun hat eine Rentenkommission Vorschläge erarbeitet, die übermorgen offiziell vorgestellt werden sollen. Einige Basics sind schon durchgesickert, etwa dass der Renteneintritt an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Anne-Kathrin Mellmann mit den ersten Reaktionen auf die bekannt gewordenen Empfehlungen.
Linken Politiker sprechen von Rentenkürzungen. Die Co-Vorsitzende Ines Schwertner sagt, in der Rentenkommission säßen nur Menschen, die nicht wüssten, was Altersarmut bedeutet.
Was es bedeutet, dass manche Menschen nicht bis 70 arbeiten können. Schon jetzt nicht. Die Lebenserwartung ist in manchen Bundesländern sogar gesunken in den letzten Jahren. Das ganze Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu stocken, arbeitet mit den falschen Zahlen. Und ich kann die Regierung nur dazu drängen, dass sie das wieder zurücknehmen, genauso wie die Pflege- und Krankenkassenreformen, weil die Menschen in diesem Land unter diesen Reformen jetzt schon leiden und sie werden die Quittung dafür bekommen.
Auch die SPD-Seite in der Rentenkommission war nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios einverstanden mit den 30 Punkten, die die Kommission am Dienstag der Bundesregierung übergeben will. Annika Klose, SPD-Mitglied in der Kommission, beschreibt die Arbeit der Kommission so.
Ich habe die Kommissionsarbeit vor allem als sehr konstruktiv und sehr fachlich orientiert wahrgenommen. Man muss sich ja auch vor Augen halten, es war eine mehrheitlich wissenschaftlich besetzte Kommission mit einem sehr breiten Auftrag. Lebensstandardsicherung über alle 3 Säulen für niedrige und mittlere Einkommen bei der nachhaltigen Finanzierung sicherzustellen. Und natürlich ging es auch mal hitzig zu in den Diskussionen. Aber im Grundsatz würde ich sagen, war es immer fair und an der Sache orientiert.
Zurück zu den Vorschlägen. Aus für die abschlagsfreie Rente mit 63. Verpflichtende Betriebsrenten sind nicht vorgesehen. Beamte in der gesetzlichen Rentenversicherung vielleicht später. Minijobs würden rentenversicherungspflichtig. Der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hätte sich mehr Mut von der Kommission gewünscht.
Das vielleicht wichtigste Element im deutschen Rentensystem ist, dass es eine Umverteilung von jung zu alt und von arm zu reich ist. Und das zu ändern, wieder ein besseres Gleichgewicht hinzubekommen, junge Menschen zu entlasten, Menschen, denen Altersarmut droht, eine deutlich bessere Rente zu geben, das wird in diesen Vorschlägen nicht gemacht. Und daher sind diese Vorschläge eine verpasste Chance.
Den Vorschlag der Kommission, ein kapitalgedecktes Element bei der Altersvorsorge nach schwedischem Vorbild einzuführen, bewerten Ökonomen unterschiedlich. Marcel Fratscher weist auf die dadurch steigenden Kosten hin, die Unternehmen und Beschäftigte zusätzlich belasten würden. Der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Althammer von der Katholischen Universität Eichstätt sieht es positiv, wenn das Rentensystem durch den Kapitalmarkt stabilisiert würde.
Die Vorschläge werden also diskutiert und auch kritisiert. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, auch von der Linken. Deren neuer Co-Vorsitzender Luigi Pantisano kündigte an, Widerstand gegen die geplanten Sozialreformen der Regierung zu organisieren. Das sagte er heute in seiner Antrittsrede. Am Nachmittag war ja der 3-tägige Bundesparteitag der Linken in Potsdam zu Ende gegangen, auf dem die Mitglieder auch eine neue Parteispitze gewählt haben. Cornelia Geis.
Pantisano war mit nur 53% zum Nachfolger von Jan van Aken gewählt worden. Das Ergebnis erfülle ihn mit Demut, so der 46-Jährige. Es sei ihm klar, dass er in den nächsten Monaten in die Rolle des Parteivorsitzenden hineinwachsen müsse. Der neue Co-Vorsitzende tritt an die Seite von Ines Schwertner, die mit knapp 86% wiedergewählt worden war. Sie ging in ihrer Antrittsrede auf die Verteidigungspolitik der Bundesregierung ein. Kanzler Merz sage ganz offen, dass er die größte konventionelle Armee Europas wolle, so Schwertner. Das sei kompletter Wahnsinn, dem sich die Linke entgegenstellen müsse. Sie betonte die vielen Opfer von Kriegen, insbesondere beim Nahostkonflikt. Die Linke fasste einen Beschluss, in dem sie sich zum Existenzrecht Israels wie zu dem Palästinas bekennt. Das Vorgehen Israels im Gazastreifen wird als Völkermord bezeichnet. Außerdem eröffnet sich die Linke die Option, mit der CDU zu kooperieren, um eine AfD-Regierung in ostdeutschen Bundesländern zu verhindern.
Cornelia Geis über den Bundesparteitag der Linken. Die britische Labour-Partei war mit einem Erdrutschsieg an die Macht gekommen. Der neue Premier Starmer galt als Hoffnungsträger. Doch nur zwei Jahre später, heute nämlich, scheint Starmer ein Premier auf Abruf zu sein. Britische Medien spekulieren über einen Rücktritt binnen weniger Tage. Ein möglicher Nachfolger hat sich schon in Stellung gebracht und Starmers Rückhalt in der Partei schwindet offenbar rapide. Aus London berichtet Christoph Brössel.
Die Lage spitzt sich zu. Immer mehr Regierungsmitglieder haben zu erkennen gegeben, dass die Zeit für Keir Starmer als Premierminister vorbei ist. Zuletzt hat dies die Außenministerin Yvette Cooper angedeutet, wie der Sender Sky News meldete. Andere Medien berichten, dass mittlerweile über 200 Abgeordnete der Labour-Fraktion im Unterhaus der Meinung sind, Keir Starmer müsse als Parteivorsitzender und Premier ausgetauscht werden. Die Zeitung The Observer titelte heute, Starmer werde am Montag seinen Rücktritt erklären. Das alles folgt auf die Wahl von Andy Burnham als Abgeordneter für den Wahlkreis im nordenglischen Makerfield. Ein Sitz im Unterhaus ist die Voraussetzung dafür, dass Burnham eine Kampfabstimmung gegen Starmer anstoßen kann. Ob Starmer es soweit kommen lässt oder beispielsweise eine Übergabe der Macht in den kommenden Monaten ankündigt, ist offen. Wirtschaftsminister Peter Kyle.
These are decisions for Keir to make, and that's why I said that he is taking the time as well as dealing with all the issues that a Prime Minister deals with over a weekend.
Diese Entscheidung müsse der Premierminister treffen. Dafür habe sich Keir Starmer Zeit genommen, sagte Kyle in der BBC. Am Freitag noch hatte Starmer gesagt, es sei keine Kampfabstimmung angesetzt.
There isn't a leadership contest at the moment. There isn't one at the moment. But as I've said on many, many occasions, I don't think that's a good thing for the country to plunge us into chaos.
Eine solche Abstimmung würde das Land ins Chaos stürzen. Die Unzufriedenheit in der Labour-Partei ist greifbar. Im Mai hatte Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen massiv verloren. Die rechtspopulistische Reform UK konnte deutlich zulegen. Bei den Sozialdemokraten zweifeln mittlerweile viele, dass Starmer der Richtige ist, um die Partei in die nächsten Parlamentswahlen zu führen. Seine Umfragewerte sind extrem schlecht.
Und von Großbritannien gehen wir jetzt weiter in die USA. Seit ein paar Minuten läuft dort, in Atlanta genauer gesagt, das WM-Gruppenspiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien. Rein sportlich gesehen sind die Saudis ja keine Großmacht. Sportpolitisch und wirtschaftlich sieht die Sache da schon ganz anders aus. Zu FIFA-Boss Gianni Infantino gibt es enge Bande und in den Fußball investiert der Erdölstaat immer mehr Geld.
Julian Quiñones macht die WM-Party auf in Mexiko.
Schon beim ersten Tor dieser Weltmeisterschaft führte eine Spur nach Saudi-Arabien. Der Mexikaner Julian Quiñones steht in der Saudi Pro League unter Vertrag, wurde zuletzt Torschützenkönig, noch vor einem gewissen Cristiano Ronaldo. Insgesamt 47 Spieler aus der saudischen Profiliga sind bei der WM im Einsatz. Nur aus den großen europäischen Ligen sind es mehr.
Jeder, der die Fußball-WM einigermaßen aufmerksam verfolgt, wird den Fußabdruck Saudi-Arabiens tatsächlich in allen Stadien mitbekommen,
sagt Sebastian Sons, Golfexperte des Bonner Thinktanks Capo mit einem Faible für den Sport. Er spricht von der Bandenwerbung des großen staatlichen Ölkonzerns Aramco und anderer saudischer Unternehmen sowie dem Sponsoring durch den staatlichen Investmentfonds.
Saudi-Arabien hat zwischen 2021 und 2024 insgesamt 6 Milliarden US-Dollar in den Sport investiert, darunter am meisten in den Fußball.
Zwei Ziele verfolge das Königreich mit den Milliarden für den internationalen Sport. Einerseits will das Land auf sich aufmerksam machen. Spätestens 2034, wenn die Fußball-WM im Land stattfindet, wird alle Welt auf Saudi-Arabien schauen. Kritiker befürchten, dass die miserable Menschenrechtsbilanz dadurch verdeckt werden soll. Von Sportswashing ist die Rede. Der im Exil lebende Anwalt Taha Al-Hadji sagt,
die Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien darf nicht dazu genutzt werden, Menschenrechtsverletzungen und Repressionen zu verschleiern oder das Image des Landes aufzupolieren. Vielmehr sollte dies ein Anlass sein, um die Verletzungen zu beenden.
Al-Hadji kritisiert vor allem die hohe Zahl an Hinrichtungen im Land. Das zweite Ziel der Gelder für den Sport? Sie sollen dabei helfen, die saudische Wirtschaft breiter aufzustellen, das Land weniger abhängig zu machen vom Erdölexport. Der bleibt die wichtigste Einnahmequelle. Aber nicht zuletzt der Krieg am Golf hat den Herrschern in Riad deutlich gemacht, nur aufs Öl zu setzen, wird mittelfristig nicht reichen.